Willkommen im Dunkeln. Willkommen bei Schauerlust. Ich bin Vincent, euer Führer durch die Nacht. Heute öffnen wir wieder die Tür zu einer Welt, die im Verborgenen lauert. Seid ihr bereit, in die Abgründe des Unerklärlichen zu blicken? Dann tretet ein in das Reich des Mysteriösen, wo Schattengeschichten erzählen und die Realität sich mit dem Unfassbaren verwebt. Macht es euch bequem und schärft eure Sinne. Die Reise in das Unbekannte beginnt jetzt.
Die Stadt des Müllers Hain war schon immer ein Flüstern auf den Lippen derer, die vom Paranormalen fasziniert waren. Es war ein Ort, der von Geschichten überschattet wurde, die unheimlicher waren als die meisten. Im Herzen dieser geflüsterten Geschichten stand die Blackburn Villa, eine großartige, aber verfallende Struktur am Stadtrand. Sie war umhüllt von einer Dunkelheit, die fast absichtlich zu sein schien. Diese Dunkelheit schien über Geheimnisse zu wachen, die nicht für das Licht des Tages bestimmt waren. Christoph Halm, ein paranormaler Ermittler mit mehr Neugier als Vorsicht, hatte während eines Vortrags an der Universität, an der er Kurse über das Übernatürliche lehrte, von der Villa gehört. Die bloße Erwähnung eines Ortes, der vor Jahren das unerklärliche Verschwinden von drei erfahrenen Ermittlern verursacht haben soll, war genug, um ihn anzulocken. Getrieben von einer Mischung aus professionellem Interesse und persönlichem Nervenkitzel, entschied Christoph, dass die Blackburn Villa das Thema seiner nächsten Untersuchung sein würde. Das erste Anzeichen dafür, dass diese Aufgabe nicht wie die anderen sein würde, kam, als er versuchte, ein Team zusammenzustellen. Diejenigen, die normalerweise bei der Gelegenheit, ihm beizutreten, sprangen, zögerten, ihre Begeisterung durch den Ruf der Villa temperiert. Letztendlich stimmten nur zwei zu. Alex, ein tapferer, aber leichtsinniger Student von Christoph. Er sah das Abenteuer als Chance, sich selbst zu beweisen. Jenna, ein technisches Genie, mit einem Talent dafür, das Unerklärliche mit ihrer Gerätesammlung einzufangen, war die zweite, die zustimmte. Ausgestattet mit modernsten Werkzeugen für paranormale Untersuchungen, machten sich die drei an einem schicksalhaften Herbstabend auf den Weg. Die Luft war frisch, trug das Versprechen des kommenden Winters, und der Mond hing niedrig, ein stiller Beobachter ihrer Reise. Als sie sich der Villa näherten, tauchte ihre Silhouette aus dem Nebel auf, ein Monolith für vergessene Herrlichkeiten und Tragödien gleichermaßen. Das Tor, einst prachtvoll, jetzt verrostet, protestierte, als sie es öffneten, der Klang hallte mit einer Endgültigkeit wider, die sie hätte zurücktreiben sollen. Aber das tat es nicht. Ihnen war die Villa ein Labyrinth aus Schatten und Stille. Jeder Schritt schien Staub aufzuwirbeln, der seit Jahrzehnten stillgelegen hatte, und die Luft war schwer mit einem Gefühl des Beobachtetwerdens. Sie richteten ihre Basis in dem ein, was einst das Salon gewesen sein musste, ein Raum mit bodenlangen Fenstern, die jetzt nur die erdrückende Dunkelheit draußen einrahmten. Jenna begann, ihre Ausrüstung aufzubauen, ihre Bewegungen methodisch und präzise, ein starker Kontrast zum Chaos, das aus den Schatten zu drängen schien. Alex hingegen erkundete mit einer Handkamera, begierig darauf, etwas zu erfassen. Irgendetwas, das den Geschichten Glaubwürdigkeit verleihen würde. Als die Nacht tiefer wurde, begannen seltsame Vorkommnisse, die Stille zu durchbrechen. Schritte hallten von leeren Hallen wider. Leise Flüstern schienen an ihren Ohren vorbeizustreichen, und die Temperatur schwankte ohne erkennbare Quelle. Es war jedoch ein eigenartiger, unerklärlicher Kältepunkt im zentralen Flur, der ihre Aufmerksamkeit erregte. Unabhängig von den Anpassungen ihrer Ausrüstung blieb die Gegend deutlich kälter als ihre Umgebung, eine stille Temperaturlehre, die jeder Erklärung trotzte. Jenna, die ewige Skeptikerin, schlug Zugluft als Erklärung vor, obwohl die Stille der Luft diese Theorie Lügen strafte. Alex, angespannt, aber aufgeregt, flüsterte Geschichten von Kältepunkten, die als Tore zur anderen Seite gelten. Christoph jedoch empfand eine nagende Unruhe, die über wissenschaftliche Neugier hinausging. Irgendetwas an dem Herrenhaus wirkte aktiv böswillig, als würden sie getrieben, manipuliert von etwas mit Absichten, die sie nicht begreifen konnten. Dann kamen die Fotografien. Jenna, die die Bilder ihrer Erkundungstour überprüfte, erstarrte. Im Hintergrund einer Aufnahme der angeblich leeren großen Treppe stand die Figur einer Frau. Ihr Gesicht war undeutlich, verschwommen, als wäre sie in Bewegung gefangen, aber ihre Haltung war unverkennbar eine der Verzweiflung. Der Winkel ließ vermuten, dass sie nicht einfach vorbeiging, sondern direkt in die Kamera, auf sie, starrte. Christoph verspürte eine Kälte, die nichts mit dem Kältepunkt zu tun hatte. Das Blackburn-Herrenhaus hatte zuvor schon Leben gefordert, diejenigen, die es wagten, seinen Geheimnissen zu nahe zu kommen, in seinen Bann ziehend. Das beunruhigende Bild, die unerklärliche Kälte und die fortschreitende Dunkelheit ließen vermuten, dass es hier um mehr ging als nur gewöhnliche Spukhausgeschichten. Sie beschlossen, weiterzumachen, getrieben von einer Mischung aus Entschlossenheit und der Art von Angst, die sich selbst nicht eingestehen will. Als sie sich darauf vorbereiteten, tiefer in das Herrenhaus einzudringen, registrierte Jennas Ausrüstung eine Anomalie. Ein EFP, elektronisches Stimmphänomen, schien direkt in den Kältepunkt zu flüstern. Die Stimme war leise, fast unter dem Rauschen verloren, aber ihre Nachricht war klar, ließ sie bis ins Mark erschauern. Geht jetzt, bevor sie auch euch findet. Die Warnung, in einer Stimme geliefert, die auf unerzählte Qualen hinwies, verfestigte die Realität ihrer Situation. Sie waren nicht allein. Und was auch immer das Herrenhaus mit ihnen teilte, wollte keine Gesellschaft. Die Offenbarung hing in der Luft wie ein Leichentuch. Eine gespenstische Warnung, die sich in das sehr Gewebe des Blackburn-Herrenhauses einwebte. Trotz des eindringlichen Ratschlags drängte die Neugier, jener heimtückische Flüsterer, sie vorwärts. Eine unausgesprochene Übereinkunft schien zwischen Christoph, Jenna und Alex zu bestehen. Sie würden tiefer vordringen, allerdings mit gesteigerter Wachsamkeit. Mit jedem Schritt tiefer in das Herz des Herrenhauses wurde die Luft dichter, als würde das Haus selbst einatmen, die Dunkelheit und mit ihr ihren Entschluss einsaugen. Die Lichter ihrer Ausrüstung, vermeintliche Vorboten der Moderne gegen alte Schatten, flackerten unregelmäßig, als würden sie gegen eine unsichtbare Kraft ankämpfen. Als sie über die zentrale Halle hinaus in die Eingeweide des Herrenhauses vordrangen, dehnte sich der eigenartige Kältepunkt aus. Seine eisigen Finger streckten sich wie ein Gespenst den Korridor entlang nach ihnen aus. Emmas Ausrüstung summte vor Störungen, als sie versuchte, weitere FS zu kommunizieren oder aufzuzeichnen. Ihre Bemühungen wurden mit Rauschen beantwortet, fast so, als würde das Herrenhaus sich ihrem Eindringen widersetzen. Das Trio betrat, was als die Bibliothek erschien, einen riesigen Raum voller Regale, beladen mit staubdeckten Büchern, deren Seiten mit dem Alter vergilbt waren. Die Luft hier war erfüllt von einer Stille, so schwer, dass sie sich wie eine physische Barriere anfühlte. Hier beschlossen sie, noch einmal den Versuch der Kommunikation zu wagen, in der Hoffnung, die Quelle der Unruhe der Villa aufzudecken. Sie richteten einen provisorischen Seancekreis um die kalte Stelle ein, die den Raum mit einer übernatürlichen Kälte zu durchdringen schien. Jenna schaltete ein digitales Aufnahmegerät ein, und Christoph begann zu sprechen, seine Stimme fest, aber durchzogen von einem unterschwelligen Zittern der Angst. »Wenn hier jemand bei uns ist, wir meinen euch kein Leid. Wir möchten nur eure Geschichte erfahren. Verstehen, was euch an diesen Ort bindet.« Die Antwort kam sofort und war erschreckend. Die Temperatur fiel abrupt, Atemzüge materialisierten sich in sichtbaren Hauchen in der Luft. Ein heftiger Windstoß fegte durch den Raum, ließ Papiere fliegen und löschte die entzündeten Kerzen. Im Dunkeln fiel ein Buch von einem hohen Regal und landete mit einem dumpfen Schlag zu Christophs Füßen. Die Stille kehrte so plötzlich zurück, wie sie gebrochen worden war, die Luft nun stagnierend und kalt. Jenna, zitternd, schaffte es, ihre Taschenlampe einzuschalten und beleuchtete das Buch, das gefallen war. Es war ein altes Tagebuch, dessen Einband abgenutzt war, die Seiten darin gefüllt mit ordentlicher, schwingender Schrift. Mit zögernden Händen öffnete Christoph das Tagebuch, die Seiten flüsterten Geheimnisse, während sie sich drehten. Das Tagebuch gehörte Elisabeth Schwarzburg, der Frau des ursprünglichen Besitzers der Villa. Ihre Worte zeichneten ein Bild von Einsamkeit und Verzweiflung, von Gefangenschaft innerhalb der Mauern der Villa, sowohl im Leben als auch, anscheinend, im Tod. Der letzte Eintrag war eine Bitte, ein letzter Wunsch, aus ihrer ewigen Gefangenschaft befreit zu werden. Ihnen wurde dann klar, sie waren nicht nur Eindringlinge in einem Spukhaus, sondern Teilnehmer an einer Tragödie, die sich vor mehr als einem Jahrhundert abgespielt hatte. Die Hinweise fügten sich zu einer Geschichte der Trauer zusammen, die scheinbar die Mauern der Schwarzburg-Villa durchtränkte. Entschlossen, Elisabeth zu helfen, Frieden zu finden, beschlossen sie, ein Ritual durchzuführen, um ihren Geist zu befreien. Sie benutzten das Tagebuch als Vermittler und ordneten sich noch einmal in der Bibliothek an, dem Epizentrum der paranormalen Aktivität, die sie erlebt hatten. Das Ritual war eine Mischung aus Anrufung und Bitte. Christophs Stimme durchbrach wieder die Stille und rief Elisabeth mit Worten des Mitgefühls und der Befreiung. Mitten im Ritual veränderte sich die Luft. Sie wurde elektrisch, aufgeladen mit einer Energie, die Haare auf den Armen aufrichtete und Schauer über die Wirbelsäule jagte. Dann, mit einer Plötzlichkeit, die ihnen den Atem raubte, fand die Manifestation statt. Die Gestalt einer Frau, ätherisch und leuchtend, materialisierte sich vor ihnen. Ihr Gesicht trug das Leid von Jahrzehnten verlorener Trauer, aber in ihren Augen flackerte eine verzweifelte Hoffnung. Der Raum zitterte, als ihre Stimme, klar und traurig, den Raum erfüllte. »Ich bin gebunden«, flüsterte sie, »gefangen von meiner eigenen Verzweiflung, unfähig, diesen Ort zu verlassen, der sowohl mein Gefängnis als auch mein Grab war.« Bewegt von ihrem Schicksal, sprach Christoph direkt zu ihr, benutzte Worte aus ihrem Tagebuch und bot Verständnis und das Versprechen auf Befreiung an. Die Luft summte vor Erwartung, als er das Ritual abschloss, die letzten Worte im einst beeindruckenden Schweigen der Blackburn-Villa nachhallend. Eine Ruhe, die zuvor nicht vorhanden war, senkte sich auf den Raum herab. Die Erscheinung von Elisabeth Blackburn, deren Gesichtsausdruck sich weichete, nickte, eine Geste des Dankes und der Befreiung. Dann, mit einem sanften Seufzer, der scheinbar ihre Wangen streichelte, verschwand sie, die drückende Atmosphäre verflüchtigte sich mit ihrem Weggang. Im Nachhinein fühlte sich das Haus anders an, leichter, als hätte es einen lange gehaltenen Atem ausgehaucht. Jennas Ausrüstung, die während der Begegnung still gewesen war, erwachte zum Leben, frei von der Störung, die ihre Untersuchung geplagt hatte. Sie verließen die Blackburn Villa, als das erste Licht der Dämmerung den Himmel malte. Die Villa selbst schien im Morgenlicht weniger unheilvoll, ihre dunkle Silhouette wurde durch das Versprechen eines neuen Tages aufgeweicht. Ihre Erfahrung innerhalb dieser Mauern verfolgte sie nicht mit Angst. Stattdessen barg sie die tiefe Erkenntnis menschlicher Tragödien und die Kraft der Empathie, die Grenzen zwischen Leben und Tod zu überwinden. Christopher, Jenna und Alex, jeder von den Ereignissen der Nacht dauerhaft berührt, wussten, dass ihre Untersuchung sich zu etwas weit über den Rahmen einer einfachen paranormalen Anfrage hinaus entwickelt hatte. Sie hatten die Freilassung einer Seele miterlebt und den greifbaren Effekt jahrhundertealten Kummers gespürt, der sich in Frieden auflöste. Sie wussten, dass die Geschichte der Blackburn Villa für immer ein Zeugnis sein würde. Sie ist nicht nur ein Beweis für die Existenz des Paranormalen, sondern auch für die anhaltende Kraft des Mitgefühls und die unzerbrechliche Verbindung geteilter Menschlichkeit. Doch als sie von Millers Hall wegfuhren, war die Stille zwischen ihnen beladen mit einer unausgesprochenen Frage, einer Frage, die in der Luft hing wie der Geist von Elisabeth selbst: Wie viele weitere Seelen waren innerhalb der Mauern der Weltgeisterorte gefangen, wartend auf Befreiung? In den Wochen nach ihrer Abreise aus Millers Hall blieb das Ereignis in der Blackburn Villa bei ihnen, sowohl als Schatten als auch als Leuchtfeuer. Die Untersuchung hatte die Grenzen ihrer Erwartungen überschritten. Sie wandelte sich von einer Erkundung des Paranormalen zu einer tiefen, resonanten Begegnung mit dem Wesen menschlichen Leidens und Erlösung. Jede Nacht fanden sich Christopher, Jenna und Alex wieder in den Momenten in der Bibliothek. Die flüchtige Gestalt von Elisabeth Blackburn war in ihre Erinnerungen eingebrannt. Eine eindringliche Erinnerung an ihre außergewöhnliche Erfahrung. Ihre Geschichte, akribisch dokumentiert und geteilt, wurde eine Sensation innerhalb der paranormalen Gemeinschaft, stieß sowohl auf Skepsis als auch auf Ehrfurcht. Doch für das Trio verblasste die Anerkennung durch ihre Kollegen im Vergleich zu der inneren Wandlung, die sie durchgemacht hatten. Die Begegnung hatte ihre Wahrnehmung des Paranormalen verändert. Es war nicht mehr nur eine akademische oder aufregende Verfolgung, sondern eine Reise ins Herz unerzählter Geschichten, geflüstert in der Stille verlassener Räume. Die drängende Frage, wie viele weitere wie Elisabeth gefangen waren, unfähig, ihre irdischen Fesseln zu überwinden, wurde zum Fokus ihrer nachfolgenden Untersuchungen. Doch die Blackburn Villa hatte einen Präzedenzfall gesetzt. Sie näherten sich jedem neuen Ort mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Verantwortung. Sie waren sich bewusst, dass die erkundeten Räume nicht nur heimgesuchte Gründe waren, sondern auch Zufluchtsorte unerzählter Geschichten. Diese warteten jeweils auf Anerkennung und vielleicht Befreiung. Ihre Reise führte sie in verschiedene Ecken des Landes. Jeder Ort wurde mit sorgfältiger Überlegung ausgewählt, geleitet von Erzählungen ungelöster Geister und historischen Tragödien. Das Team entwickelte einen methodischen Ansatz, der wissenschaftliche Untersuchungen mit einem tiefen, einfühlsamen Engagement für die Erzählungen der Verstorbenen verband. Jenna verfeinerte ihre Ausrüstung, um Beweise für das Paranormale aufzunehmen und die Kommunikation zu erleichtern. Alex vertiefte sich in historische Forschungen und brachte die Geschichten hinter den Heimsuchungen ans Licht. Christoph, mit seiner neu gewonnenen Perspektive, leitete jede Untersuchung mit dem feierlichen Versprechen, die Erinnerungen und Erfahrungen der Geister, denen sie begegneten, zu ehren. Eine solche Untersuchung brachte sie zum Wiesenhainende, einem alten Waisenhaus. Das Gebäude wurde zu einem Sanatorium umgewandelt und war berüchtigt für unerklärliche Phänomene innerhalb seiner verfallenen Wände. Die Luft um das Wiesenhainende war dick mit dem Gewicht unerzählter Geschichten, die Traurigkeit spürbar in der abgestandenen Luft. Als sie ihre Ausrüstung aufbauten, lastete die Schwere ihrer Aufgabe schwer auf ihren Schultern, die Stille der verlassenen Hallen flüsterte Geheimnisse der Vergangenheit. Mit einer Kombination aus FP-Sitzungen, digitalen Aufnahmen und einfühlsamen Engagements begannen sie, die Schichten des Wiesenhainendes zu entwirren. Die Stimmen der Kinder, leise aber unverkennbar, begannen aus dem Rauschen zu emergieren. Jeder einzelne ein Fragment der Vergangenheit, das nach Anerkennung strebte. Die Nächte innerhalb dieser Mauern waren erfüllt von Momenten tiefer Traurigkeit und flüchtigen Verbindungen, die ein Bild von Leben, verflochten mit Tragödie, malten. In einem besonders ergreifenden Moment begegneten sie dem Geist eines jungen Jungen, dessen Stimme klar durch Jennas Ausrüstung drang, ausdrückend ein Verlangen nach einer Familie, die er nie kannte. Bewegt von seiner Geschichte widmeten sich das Team einer nächtelangen Wache. Ihr Ziel war es, dem Jungen und den anderen Eingefangenen innerhalb Wiesenhain-Endes einen Anschein des Friedens zu bieten, der ihnen im Leben verwehrt war. Das Ritual war ähnlich dem im Blackburn-Herrenhaus durchgeführten. Es war geladen mit intensiver emotionaler Energie, die Luft vibrieren ließ. Die gemeinsamen Hoffnungen der Geister und der Untersucher waren spürbar. Als Christoph die Worte der Freilassung rezitierte, füllte ein Chor von Flüstern den Raum und verschmolz zu einem Crescendo der Befreiung und des Abschieds. Das Morgenlicht enthüllte eine spürbare Veränderung in der Atmosphäre. Die bedrückende Luft wich, zurückbleibend, eine ruhige Stille, ein Zeugnis ihres Eingreifens. Ihre Erfahrungen, geteilt durch Artikel, Präsentationen und soziale Medien, begannen andere zu inspirieren. Eine Bewegung entstand, ein Kollektiv aus Individuen und Gruppen, das der respektvollen Erforschung heimgesuchter Orte gewidmet war. Ihr Ziel war es, die Geister, die darin gefangen waren, zu verstehen und, womöglich, zu unterstützen. Christoph, Jenna und Alex fanden sich an der Spitze dieser neuen Welle paranormaler Untersuchungen wieder. Ihr Ansatz war ein Leitfaden für diejenigen, die die Kluft zwischen den Lebenden und den Toten mit Mitgefühl und Einfühlungsvermögen überbrücken wollten. Dennoch blieben die Fragen, die sie von Anfang an angetrieben hatten, ein Leuchtfeuer in ihrer fortwährenden Erkundung der unsichtbaren Welt. Jeder Ort, jeder Geist fügte ihrer Erkenntnis Schichten hinzu und verstärkte den Glauben. Das Paranormale war nicht nur ein Bereich von Angst und Unsicherheit, sondern ein Reich ungelöster Geschichten. Jede Geschichte hatte das Potenzial für Abschluss und Frieden. Das Vermächtnis ihrer Untersuchung der Blackburn Villa und der nachfolgenden Reisen zu heimgesuchten Orten im ganzen Land stand als Erinnerung daran. Die Echos der Vergangenheit hielten tiefe Lektionen und Chancen zur Heilung bereit. Ihre Bemühungen waren geprägt von wissenschaftlicher Neugier und tiefem Engagement für Empathie. Dies formte nicht nur ihr Leben, sondern auch das Feld der paranormalen Untersuchung. Es zeigte sich, dass die unheimlichsten Geschichten jene waren, die sich nicht nach Furcht sehnten, sondern nach Trost und Erlösung.
Das war's für heute bei Schauerlust. Ich hoffe, die Schatten der Erzählung haben euch ebenso gefesselt wie erschauern lassen. Erinnert euch, ich bin Montag, Mittwoch und Freitag hier, um euch an Orte zu führen, an denen das Unerklärliche herrscht und das Unheimliche zum Leben erwacht. Folgt mir weiterhin auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform, teilt eure Gedanken und bleibt ein Teil der stetig wachsenden Gemeinschaft der Nacht. Und denkt immer daran, dass in der Welt von Schauerlust nicht so ist, wie es scheint. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder die Tür zur Dunkelheit öffnen. Schlafet wohl und träumt, wenn ihr könnt.